sich.
Daimler droht Verlust von 5 Milliarden. So steht es zumindest gestern und heute in allen Tageszeitungen. Da gibt es wohl einige Menschen, die sich ernsthaft Sorgen machen um den Daimler-Benz-Konzern. Der Daimler-Ableger Fokker, ein Flugzeughersteller in den Niederlanden, macht Konkurs und Daimler somit Verlust. Die Daimler-Benz-Tochter Deutsche Aerospace AG, DASA, war am 12. Februar 1993 als Mehrheitsaktionär bei Fokker eingestiegen und hatte seither die Firmenpolitik wesentlich mitbestimmt. Mit der gestrigen Entscheidung von Daimler, ab sofort die Unterstützung von Fokker einzustellen, werden die 7.900 Arbeitsplätze in den 7 Fokker-Niederlassungen verschwinden. Von der deutschen Konzernleitung wird die Entscheidung mit der mangelnden Rentabilität von Fokker begründet. Ob Daimler vielleicht nur lästige, aber kapitalschwache Konkurrenz aufgekauft hat, um sie dann kaputt zu sanieren und schließlich wieder abzustoßen, darauf möchte ich nicht weiter eingehen. Aber macht Daimler wirklich Verluste? Müssen wir uns Sorgen machen um den größten Rüstungsproduzenten der BRD? Dazu Tobias Pflüger, er ist von der Tübinger Außenstelle des Rüstungsinformationsbüros Baden-Württemberg.
Ich finde es ganz interessant, wie es in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Also ich denke, dem Schrempf sein Ziel, also Schrempf, der neue Daimler-Benz-Chef, dessen Ziel ist quasi jetzt Ballast abzuwerfen, also Ballast in Anführungszeichen. Und danach findet eine Konzentration statt bei Daimler-Benz meiner Ansicht nach so in drei Kernbereichen, und zwar einmal Pkw-Lkw-Bereich, wo vor allem der Lkw-Bereich Gewinne verspricht, dann der zweite Bereich so moderne Kommunikation oder Geldgeschäfte, was im Bereich der Debis-Tochter angesiedelt ist, und der dritte Bereich, und das ist leider bisher in den bisherigen Medienberichterstattungen kaum rübergekommen, dass eine Konzentration stattfinden soll im Bereich der Rüstung. Also dass jetzt eine ganze Reihe von neuen Rüstungsprojekten geplant sind, die immer wieder Daimler-Benz als Hauptauftragsnehmer haben. Und ich denke, wichtig ist, dass Schrempf im Moment versucht, quasi jetzt mit 6 Milliarden Verlust dieses Jahr quasi negativ zu schreiben und danach positiv dazustehen als der große Sanierer. Und er baut es dann eben auf einmal auf diesem Lkw-Bereich, dann auf diesem moderne Kommunikation, Geldgeschäfte und auf dem Bereich Rüstung. Und ich denke, dass da eine ganze Reihe von Entwicklungen auf uns zukommen wird im Bereich dieser Neuaufrüstung, dieser neuen Beschaffungsprogramme für die Bundeswehr, die uns alle im Moment gar nicht so richtig bewusst sind.
Im Folgenden einige Beispiele für Rüstungsprojekte der Bundeswehr in Zusammenarbeit mit der Daimler-Benz AG bzw. der Daimler-Tochter DASA, Deutsche Aerospace AG. Diese Aufträge stehen im Zusammenhang mit den Krisenreaktionskräften, dem Arm der Bundeswehr, der in Zukunft deutsche Interessen im Ausland vertritt. Minen.
Die Daimler-Benz AG gehört zu den führenden deutschen Minenherstellern. Die Minen für die Krisenreaktionskräfte der Bundeswehr werden bei Firmen mit DASA-Beteiligung hergestellt. Die Minenentwicklung wird zur Hälfte aus öffentlichen Kassen finanziert.
Fahrzeuge.
Die Krisenreaktionskräfte sollen mit neuen, verbesserten, geländegängigen Unimogs von Mercedes-Benz ausgestattet werden.
Panzer.
225 Leopard 2 Panzer sollen für die Krisenreaktionskräfte mit Nachtsichtgeräten und so weiter Kampfwert gesteigert werden. Diese Panzer fahren mit einem Motor der DASA-Tochter MTU. 50 Millionen wurden für die Entwicklung dieses Panzers bisher ausgegeben.
Hubschrauber.
Der wichtigste Transporthubschrauber für die Krisenreaktionskräfte wird der NATO-Hubschrauber 90. Die Gelder für das Kooperationsprojekt sind im Bundeshaushalt unter dem Titel Wehrtechnische Entwicklung und Erprobung in Höhe von 930 Millionen DM verborgen. DASA ist der deutsche Hauptauftragnehmer bei dieser Vierländer-Kriegswaffe. Für die wichtigste Waffe der Krisenreaktionskräfte, den Unterstützungshubschrauber Uhu, wurden schon 935 Millionen Mark an verschiedenen Stellen im Haushalt freigemacht.
Jetzt gibt es ja dann gigantisches neues Rüstungsbeschaffungsprogramm der Bundeswehr. Wozu braucht die Bundeswehr denn die ganzen neuen Waffen?
Also wir haben mal hier in der Tübinger Außenstelle vom Rüstungsinformationsbüro ein bisschen recherchiert und sind auf 165 neue Beschaffungsprojekte gekommen. Und diese Beschaffungsprojekte sind hauptsächlich also im Rüstungsbereich angesiedelt und sind für die neuen Krisenreaktionskräfte. Man muss wissen, dass die Bundeswehr in Zukunft aufgeteilt wird in Hauptverteidigungskräfte und Krisenreaktionskräfte. Und diese Krisenreaktionskräfte sollen in Zukunft praktisch weltweit intervenieren können und sollen ab dem Jahr 2000 einsatzbereit sein. Und ich denke, ein zentraler Punkt ist quasi, dass im Moment diese neuen Beschaffungsprojekte für diese Krisenreaktionskräfte zur Verfügung gestellt werden sollen. Und dass das natürlich nicht nur ein gigantisches Aufrüstungsprogramm ist, sondern dass das natürlich auch entsprechende Kosten verursacht. Und interessant ist, dass im Haushalt, im Einzelplan 14, also Verteidigungshaushalt, der Bereich der Beschaffung immer weiter zunimmt. Das ist der investive Teil des Einzelplan 14. Und dass der zum Beispiel, wenn Haushaltssperren erlassen werden, gar nicht unter diese Haushaltssperren fällt.
Was ist denn die gesetzliche Grundlage für diese Krisenreaktionskräfte überhaupt?
Also man muss da ein bisschen zurückgreifen, und zwar hat die NATO 1991 sich ein neues Konzept verschrieben, was diese Aufteilung aller NATO-Armeen zum Beispiel beinhaltete. Und dieses neue Konzept wurde dann in den einzelnen Staaten umgesetzt. In der Bundesrepublik zuerst mit den verteidigungspolitischen Richtlinien im November 92. Interessant ist vielleicht dabei, dass in den verteidigungspolitischen Richtlinien zum Teil ganz klare, also Formulierungen für eine Interventionsarmee schon festgeschrieben sind. Und das zu einem Zeitpunkt, wo also noch keinerlei Urteile zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht für diese Neuinterpretation des Grundgesetzes vorlagen.
Sind denn die verteidigungspolitischen Richtlinien, ist das sowas wie ein Gesetz oder was ist das?
Verteidigungspolitische Richtlinien sind ein Erlass. Also auf der ersten Seite der verteidigungspolitischen Richtlinien heißt zum Beispiel, hiermit erlasse ich die verteidigungspolitischen Richtlinien für den Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung. Ich will mal so diese Kernpunkte der verteidigungspolitischen Richtlinien zitieren, und ich denke, dann wird so ein bisschen deutlich, für was die Bundeswehr in Zukunft eingesetzt werden soll. Also sind unter der Überschrift, was die vitalen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland sind und für was die Bundeswehr in Zukunft eingesetzt werden soll, 10 Punkte genannt. Und am eindrücklichsten finde ich die beiden Punkte 8 und 10. In Punkt 8 heißt zum Beispiel Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen in aller Welt im Rahmen einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Und unter Punkt 10 heißt es Einflussnahme auf die internationalen Institutionen und Prozesse im Sinne unserer Interessen und gegründet auf unsere Wirtschaftskraft, unseren militärischen Beitrag und vor allem unsere Glaubwürdigkeit als stabile, handlungsfähige Demokratie. Das sind so die beiden deutlichen Punkte. In den anderen Punkten ist es weniger deutlich. Und interessant ist dann, dass diese verteidigungspolitischen Richtlinien später weiterentwickelt wurden, unter anderem in der konzeptionellen Leitlinie für die Bundeswehr und dann im Weißbuch 1994. Und dieses Weißbuch ist dann also ein Kabinettsbeschluss. Also da ist zum Beispiel, wird es eingeleitet mit einem Vorwort vom Herrn Kohl und vom Herrn Rühe. Und das Weißbuch ist quasi eine lyrische Fassung von den verteidigungspolitischen Richtlinien. Und eine vielleicht interessante Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer, dieses Weißbuch kann man kostenlos beim Verteidigungsministerium bestellen und es ist eine lohnenswerte Lektüre. Und dieses Weißbuch wurde dann wieder weiterentwickelt in dem Strukturanpassungskonzept für die Bundeswehr vom Juni letzten Jahres. Und in diesem Strukturanpassungskonzept hat man jetzt ganz klar festgelegt, welche Truppen der Bundeswehr zum Beispiel Krisenreaktionskräfte sind und welche Hauptverteidigungskräfte sind. Und das haben wir hier im Archiv auch schön aufgelistet, also falls Interesse besteht von einzelnen Hörerinnen und Hörern, welche Bundeswehreinheiten, also wo zugeordnet sind, da können Sie also bei uns nachfragen und wir können dann genauer Informationen geben, ist zum Beispiel die Einheit so und so den Krisenreaktionskräften zugeordnet oder nicht.
Jetzt ist ja ein Punkt, den du vorher genannt hattest, aus diesen verteidigungspolitischen Richtlinien, ist die Aufrechterhaltung des freien Welthandels und des ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstoffen. Also das ist so ein Bereich, wo jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Krisenreaktionskräfte eingesetzt werden könnten. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Also wenn man so in die Geschichte zurückblickt, ist der Golfkrieg ein Beispiel, wo man aufzeigen kann, um welche Rohstoffe es gehen kann. Also um den Zugang zu Öl zum Beispiel. Es kann natürlich auch um Zugang zu anderen Rohstoffen gehen, also Nahrungsmittel oder Uran oder ähnliches. Das ist nicht genauer festgeschrieben und es ist auch in diesen also Beschlussgrundlagen nicht genau formuliert, also um welche Rohstoffe es zum Beispiel gehen kann. Interessant ist, dass es eigentlich immer darum geht, also um einen Zugang zu Rohstoffen außerhalb von Europa, also vor allem in sogenannten Drittweltstaaten, die als Rohstoffslieferanten relativ wichtig sind. Und deshalb musste man ja die Bundeswehr auch umwandeln in eine Out-of-Area, also Out-of-NATO-Area agierende Bundeswehr, weil es um Zugänge geht in Bereiche, die praktisch nicht mehr dem NATO-Gebiet zuzuordnen sind.
Jetzt werden also diese Krisenreaktionskräfte unter anderem auch von Daimler quasi neu ausgerüstet, also finanziert durch die Bundeswehr, aber Daimler bekommt diese Aufträge zugeschoben. Welche Konsequenzen oder welche Folgen hatten dieser Aufrüstungswahnsinn, der da jetzt quasi wieder von neuem beginnt?
Also er hat im Wesentlichen, glaube ich, zwei Folgen. Die Folge 1 ist, dass sich die verschiedenen Rüstungskonzerne darüber sanieren werden. Also dass zum Beispiel Daimler-Benz in 5 Jahren deutlich besser dastehen wird wie jetzt. Die Hauptfolge wird aber sein, dass diese neuen Beschaffungsmaßnahmen nur finanziert werden können, wenn sie auch exportiert werden. Also ich will das mal am Beispiel von dem NATO-Hubschrauber 90 aufzeigen. Das ist ein Transporthubschrauber, mit dem Waffen oder Personen in Kriegsgebiete transportiert werden sollen. Für diesen NATO-Hubschrauber 90 ist geplant, 544 Stück für die 4 Vertragsstaaten anzuschaffen. Und es ist zusätzlich geplant, 600 NH90 herzustellen für den Export. Also mehr für den Export als für die Länder, quasi, die ihn bestellt haben. Und wenn so eine hohe Zahl für den Export geplant ist, ist auch klar, dass es also nicht nur irgendwelche NATO-Staaten sein werden, die diesen Transporthubschrauber kaufen, sondern selbstverständlich auch Länder oder Staaten, in denen Krisen sind oder in denen Krisen auftauchen könnten, also Kriegs- und Krisenregionen. Und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel dann dieser NH90 in Kriegs- und Krisengebieten eingesetzt werden wird, ist sehr hoch. Und das heißt, dass wir in Zukunft also deutsche Waffen mit noch einer höheren Wahrscheinlichkeit in diesen Gebieten haben werden, in konkreten Konflikten, in Kriegen haben werden. Und das Zynische an der ganzen Geschichte ist ja jetzt, dass mit dieser neuen Strategie für die Bundeswehr deutsche Soldaten in Zukunft es passieren kann, dass sie auf deutsche Waffen stoßen, die vorher exportiert worden sind und dann die sich quasi gegenüberstehen und es eine Weiterentwicklung ist zu dem, was bisher der Fall war, nämlich dass deutsche Waffen auf beiden Kriegsseiten vorhanden sind, wie im Iran-Irak-Krieg, im ersten Golfkrieg. Und in Zukunft wird es halt so sein, dass quasi die deutschen Soldaten deutschen Waffen gegenüberstehen. Gleichzeitig ist es natürlich eine Verschärfung dieser Konflikte, was wiederum zu neuen Fluchtbewegungen führen wird. Und die Menschen haben wiederum nicht die Möglichkeit, hier zu uns zu fliehen, weil sie es sich überhaupt nicht leisten können und weil natürlich die Asylgesetze inzwischen so sind, dass kein Mensch mehr, also ein sehr geringer Teil von Menschen überhaupt nachher Asyl bekommt.
Das war Tobias Pflüger vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg von der Außenstelle Tübingen zu den Krisenreaktionskräften und was Daimler-Benz damit zu tun hat. Daimler-Benz hat auf jeden Fall rechtzeitig erkannt, wo es lang geht. Dazu ein Ausschnitt aus einer DASA-Werbung.
Das veränderte geopolitische Umfeld verlangt innovative Lösungen als integrierte Antwort auf das erweiterte Aufgabenspektrum der NATO-Streitkräfte. Vom Einsatz von Krisenreaktionskräften bis hin zu neuen Verteidigungssystemen.
Daimler-Benz ist der Hauptauftragnehmer bei allen Rüstungsprojekten der Luftwaffe sowie Haupt- und Unterauftragsnehmer bei den Rüstungsprojekten von Heer und Marine, die für die Krisenreaktionskräfte in Auftrag gegeben wurden oder in Planung sind. Wir müssen uns also keine Sorgen machen um die Daimler-Benz AG und deren doch Tochter DASA. Sie profitieren wie kein anderes Unternehmen davon, dass 50 Jahre nach Kriegsende wieder deutsche Soldaten in den Krieg ziehen dürfen.